So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Für mich ist es ein unglaubliches Vorrecht, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen. Ich bin auch ehrlich gesagt etwas aufgeregt. Ihr habt mich ja schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen, aber heute bin ich tatsächlich auch wirklich aufgeregt. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir zusammen hin. Wir haben ja schon viel gehört, das Johannesevangelium, das ist ja das, wo wir uns gerade drin befinden, was wir uns anschauen, wie Jesus war, wie er gelebt hat und wir lassen uns davon begeistern. Und jetzt, heute sind wir im Johannes 15, ja, die Geschichte vom Weinstock. Aber was ist da davor passiert, um das mal in den Kontext zu bringen? Wir haben es ja letzte Woche schon gesehen in Theaterform, da hat uns ja Sabrina mit reingenommen. Und was passiert kurz vor Johannes 15? Die Jünger sind mit Jesus zusammen, sie haben das Passamahl gefeiert. Jesus hat ihnen viele Inputs gegeben. Und Judas hat die Gruppe auch schon verlassen. Ja, Judas ist auf dem Weg, um die Truppen zu holen, die Knechte zu holen, die Jesus dann später auch verhaften sollen. Das passiert alles. Und dann kommt der Punkt, an dem Jesus Folgendes sagt. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Um die zwei Teile wird es heute gehen, hauptsächlich um den ersten Teil. Und Jesus beschreibt da oder greift da ein Prinzip auf, ein göttliches Prinzip, und zwar das Prinzip der Produktivität. Alles, was wir im Reich Gottes sehen, ist danach ausgerichtet, Frucht zu bringen und sich zu vermehren. Alles, was in sich wahres Leben trägt, was von Gott gestiftet ist, soll sich vermehren und gesund wachsen. Wenn wir uns die Schöpfung angucken, ja, die Natur, die Pflanzen, du und ich, die Tiere, ja, alles ist ausgerichtet danach, sich zu vermehren. Und wir als Menschen haben ja auch ganz bewusst den Auftrag, dass wir uns mehren und Frucht bringen. Wenn wir uns noch andere Gleichnisse anschauen von Jesus, Jesus spricht in einem Gleichnis von den Talenten, ja, da spricht er von einem Herrn, der seinen Knechten Talente gibt, also Geld, und sagt, hier habt ihr Geld, ich bin weg, macht was draus, wenn ich wiederkomme, schauen wir mal, was ihr gemacht habt. Der Herr kommt irgendwann zurück und die Knechte, nahezu alle haben das Geld verdoppelt oder vermehrt, bis auf einen Knecht, der hat es nicht, der hat es vergraben, der hatte Angst, der hat gesagt, Herr, ich weiß, du bist streng, deswegen habe ich meine Talente verbuddelt, weil ich wusste, du bist streng und ich habe damit nichts gemacht, dann ist auch nichts verloren gegangen. Und der Herr sagt dann, ja, hättest du es wenigstens auf die Bank gebracht, da hättest du Zinsen bekommen. Ja, also es war damals eine andere Zeit, heute hätten wir alle Pech gehabt. Also damals hätte man Zinsen bekommen, ich weiß nicht wie viel Prozent, ja, aber man hätte was bekommen. Und Wir sehen in unterschiedlichen Gleichnissen Geschichten, wie Gott ein System entwickelt hat, erschaffen hat, wo alles Frucht bringen soll und sich reproduzieren soll. Und jetzt kommen wir an den Punkt mit dem Weinstock. Da sagt Jesus jetzt, ich bin der wahre Weinstock. Was bedeutet das? Indem er sagt, ich bin der wahre Weinstock, haut Jesus eigentlich schon einen Brüller voraus. Das lesen wir immer so schnell, aber in dem ich bin der wahre Weinstock, da steckt schon extrem viel drin. Und zwar, wenn wir uns das Johannesevangelium anschauen, gibt es 7 oder 8 Ich Bin-Aussagen von Jesus. Ja, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir uns das anschauen, dieses Ich Bin, dann bezieht er dieses Ich Bin immer auf dieses Ich Bin, der ich bin, was Gott gesagt hat. Das heißt, Jesus offenbart hier sich selbst, aber er offenbart sich nicht nur selbst, sondern was er sagt ist, er offenbart sich selbst mit einer Relevanz für dich und mich. Wenn wir uns diese Ich Bin-Aussagen anschauen, kommt danach immer ein Text, wo es dann um uns geht. Und hier ist es genauso, da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Und der Weinstock im Alten Testament, unter den Bibelkennern, wer weiß es, für was steht der Weinstock im Alten Testament? Weiß es jemand? Weiß es jemand? Und zwar das Volk Israel. Da hinten kam's, sehr gut, sehr gut. Im Alten Testament stand der Weinstock für das Volk Israel. Und Jesus sagt hier, hey, ich mache eine Neuausrichtung von Identität. Und für die Jünger war das damals extrem relevant, weil die kannten ja bis dahin eigentlich das Alte, ja, den alten Bund. Und Jesus geht hier nochmal ganz bewusst drauf ein und sagt, ich bin der wahre Weinstock. So, und jetzt wird's spannend, weil jetzt beschreibt Jesus 2 Reben. Er beschreibt 2 Fälle. Einmal die Rebe, die keine Frucht bringt und einmal die Rebe, die Frucht bringt. Und ich muss ehrlich sagen, als ich diese Verse früher immer gelesen habe, hatte ich immer ein extrem mulmiges Gefühl. Ich habe das immer so verstanden, wenn mein Leben kein Output bringt, also wenn aus meinem Leben nichts wird, dann schneidet mich Jesus ab und ich lande in der Hölle und brenne dort. Ja, so mal knallhart gesagt, so habe ich es verstanden. Wenn wir uns das aber genau angucken, geht es Jesus hier nicht ums Nicht-Fruchtbringen, sondern ums Fruchtbringen. Alles geht in allem darum, dass du und ich Frucht bringen. Deswegen ist dieser Teil mit keine Frucht zu bringen auch der kürzeste Teil hier an der Stelle. Und was Jesus sagt ist, du sollst Frucht bringen. Wann bringt denn eine Rebe eigentlich keine Frucht? Unter den Weinbauern, Experten hier. Wann bringt eine Rebe keine Frucht?
Wenn sie nicht am Weinstock bleibt.
Genau. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Das heißt, wenn die Rebe nicht richtig angeschlossen ist am Weinstock, wenn der Saft des Weinstocks nicht in die Rebe fließen kann, wenn die Nährstoffe nicht hineinfließen kann, dann ist da kein Leben und diese Rebe ist tot, die trägt kein Leben und kann keine Frucht bringen. Ja, sie mag vielleicht in die Länge wachsen, sie mag kahl bleiben, aber an ihr wächst keine Frucht. Der wichtigere Part für uns ist der Part der Rebe, die Frucht bringt. Warum? Weil du und ich, wir sind an Jesus dran. Du und ich, die wir an Jesus glauben, wir sind an Jesus dran. Und darum geht's. Und interessant ist, dass bei beiden Reben eigentlich das Gleiche passiert. In beiden Fällen, sowohl bei der Rebe, die keine Frucht bringt, als auch bei der Rebe, die Frucht bringt, passiert Folgendes, dass Jesus hinkommt und etwas abknipst, dass er beschneidet. Und was bedeutet das? Und genau das schauen wir uns jetzt an. Und zwar für die Rebe, die Frucht bringt. Da heißt es, diese Rebe wird gereinigt. Und Reinigung ist an sich nichts Schlechtes. Reinigung im Reich Gottes ist keine Strafe, sondern ist zwingend notwendig, damit du und ich mehr Frucht bringen können. Du und ich, wir sollen mehr Frucht bringen, weil das verherrlicht den Vater. Die Frage ist hier deswegen nicht, ob du und ich Frucht bringen sollen, sondern die Frage an der Stelle ist, wie reinigt er uns denn? Wie passiert es, dass wir gereinigt werden, um mehr Frucht zu bringen? Die Rebe, die Frucht bringt, die ist richtig angeschlossen am Weinstock und die trägt Leben in sich, weil der Saft des Lebens des Weinstocks in die Rebe fließt. Und Reinigung geschieht durch Gottes Wort. Wir haben es gelesen im Vers 3, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was heißt das? Das heißt, ihr seid rein, weil ich zu euch gesprochen habe, beziehungsweise mein Reden, mein gesprochenes und geschriebenes Wort, das reinigt dich. Ich rede zu dir und reinige dich dadurch. Und was heißt das Reinigen? Durch sein Wort reinigt er unsere Gedanken, unsere Werte, unsere Überzeugungen, unsere Denkmuster, unsere Glaubensgrundsätze. Er reinigt dich und mich, um mehr Frucht zu bringen. Und der Hans hat es vorhin schon gesagt, wir lesen auch im Neuen Testament, im Römer und im Epheser, Ähnliches, und zwar, dass wir uns nicht anpassen sollen an die Welt, sondern dass wir erneuert werden sollen, verwandelt werden sollen in unserem Wesen durch die Erneuerung unserer Sinne. Und genau das ist diese Reinigung. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Das ist jetzt alles sehr bildlich gesprochen. Was heißt das ganz praktisch? Und ich habe zwei Texte oder zwei Beispiele aus der Bibel mal rausgenommen, die immer ganz gut sind, um zu zeigen, wie Jesus seine Jünger auch manchmal korrigiert hat. Und zwar in Lukas 9, da hat Jesus seine Jünger ausgesandt. Er hat sie ausgesandt und das Volk und hat gesagt, geht hin und dient den Menschen, heilt Kranke, treibt böse Geister aus, dient den Menschen. Und die Jünger haben das gemacht, die waren unterwegs, waren auch extrem erfolgreich. Ja, also sie haben viel Frucht geerntet und gesammelt und dann kommen sie zurück. Und was passiert dann? Dann fangen die Jünger an zu diskutieren, wer ist denn wohl der Größte unter uns? Wer wird wohl der Beste unter uns sein? Und Jesus, der sieht es, der spürt es, dass die Jünger darüber sprechen. Und was er macht ist, er nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, schaut her, wenn ihr groß sein wollt, dann müsst ihr gering sein. Der Geringste unter euch allen, der wird groß sein. Und was Jesus da macht ist, er packt so einen faulen Ast, der angefangen hat zu wachsen, knipst ihn ab und sagt, Jungs, ihr macht den Dienst nicht, damit ihr groß rauskommt, sondern wenn ihr Frucht bringen wollt, dann müsst ihr den Menschen dienen. Interessant ist, dass die Jünger hier erfolgreich waren in dem, was sie getan haben. Und es war ja gute Frucht. Und oft ist es so, dass Erfolg und Misserfolg uns genau an den Ort bringen, und uns aufzeigen, wo manchmal faule Äste an uns wachsen. In der zweiten Geschichte, da geht's, das ist ein paar Verse später, da will Jesus nach Jerusalem gehen mit seinen Jüngern und sie kommen durch ein Dorf, durch ein Samariterdorf und die Leute dort wollten die nicht aufnehmen. Und Jakobus und Johannes gehen zu Jesus und sagen, Jesus, weißt du was, wir haben Glauben, wenn du willst, sprechen wir ein Gebet, dann fällt Feuer vom Himmel, dann ist das Dorf hier platt, dann ist die Sache erledigt und dann können wir weiterziehen. Und Jesus, der macht große Augen und ermahnt sie ernstlich und sagt, Jungs, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Das heißt, wisst ihr nicht, wem ihr angehört, wer euer Vater ist? Ich bin nicht hier, um die Menschen zu verderben, sondern ich bin hier, um die Menschen zu retten. Und was Jesus da ganz konkret macht, ist, er packt so einen faulen Ast, der angefangen hat zu wachsen, knipst ihn ab und sagt, Jungs, ihr sollt Frucht bringen, ihr sollt zu den Menschen gehen und sie retten. Ihr sollt ihnen die frohe Botschaft bringen und nicht ausradieren, nur weil sie euch vielleicht nicht mögen. Und wenn ich das auf mein Leben übertrage, dann sehe ich da an manchen Ecken einige faule Äste, wo Gott immer wieder sagt, Domenico, das müssen wir abknipsen. Und bei manchen faulen Ästen denke ich, Jesus, das schaffst du mit einer Zange nicht. Dann sagt er, ja gut, dann komm ich mit der Motorsäge. Was ich damit sagen will ist, Jesus hat kein Problem mit deinen faulen Ästen. Deine faulen Äste, damit kann er umgehen. Und bei mir, wenn ich meine faulen Äste anschaue, dann ist wahrscheinlich mein Top-1-Thema sicherlich Angst. Wenn ich überlege, was hindert mich daran, Frucht zu bringen manchmal, was hindert mich daran, manchmal Schritte zu gehen im Glauben, dann ist es mit Sicherheit Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn hier jemand ist, der keine Angst hat, dann würde ich gerne nachher noch mit dir beten und sprechen. Das würde mir echt weiterhelfen. Also Angst ist bei mir ein Thema, definitiv. Ja. Oder ich bin Perfektionist, für die, die mich kennen. Ich mache Dinge, die ich tue, die mache ich entweder bis ins kleinste Detail gut und richtig oder eben gar nicht. Und diese Kontrolle, das ist auch so ein Ding, ja, wo Jesus oft sagt, das knipst mal ab. Du musst da anderen vertrauen, dass sie ihren Part machen, damit du freigesetzt bist, andere Dinge zu tun und mehr Frucht zu bringen. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen die Frage stellen, wo wächst du schief? Wo hast du faule Äste? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine direkte Frage. Ich habe hier mal so ein paar Punkte aufgezählt, die mir so eingefallen sind. Bei den Jüngern war es diese Überheblichkeit, sobald sie Erfolg hatten. Ja, da haben sie gedacht, ja, wir sind's. Ja, und Jesus hat da dann ein bisschen nachgeschliffen. Deswegen die direkte Frage an dich. Was hindert dich daran, mehr Frucht zu bringen? Wo wachsen bei dir faule Äste? Angst, wie es bei mir manchmal ist, Schuldgefühle, Lügen, Unkorrigierbarkeit, ein geteiltes Herz, ja, also mit einem Fuß quasi in der Welt stehen wollen und alles mitgenießen wollen, aber mit dem anderen Fuß doch bei Jesus zu sein. Irgendwelche Denkmuster, ungesunde Denkmuster, da hat der Hans ja vorhin die Steilvorlage gegeben mit seinem Eindruck. Ja, gibt es da irgendwo ungesunde Denkmuster? Denkst du vielleicht zu gering von dir? Die zwei Beispiele habe ich aus der Bibel schon genannt. Lass es mal kurz dir durch den Kopf gehen. Und dann die zweite Frage, darf Gott dich zurechtstutzen? Darf er dich zurechtstutzen? Darf er dich korrigieren? Darf er dich vielleicht korrigieren durch einen Bruder oder eine Schwester? Darf er dich korrigieren vielleicht auch durch einen Leiter? Oder durch deine Familie? Oder durch deine Ehefrau oder deinen Ehemann? Darf er das? Wisst ihr, und die gute Botschaft an der Stelle ist, dein Frühling ist angebrochen. Dein Frühling ist angebrochen. Du sollst Frucht bringen. Und je mehr ich über dieses Thema nachgedacht habe und das auf mein Leben übertragen habe, habe ich festgestellt, Mensch, an der einen oder anderen Stelle hat es doch Narben hinterlassen. Und das Schöne ist, Jesus hinterlässt keine sabbernden Wunden. Wenn er was bei dir abknipst, dann hinterlässt er keine sabbernde Wunde, sondern manchmal hinterlässt es eine Narbe, weil er uns heilt. Und das Schöne ist, dass diese Narbe qualifiziert dich dazu, mehr Frucht zu bringen. Diese Narben qualifizieren dich, mehr Frucht zu bringen. Warum? Weil sie ein Zeichen dafür sind, dass Gott dich reinigt. Und gleichzeitig werden diese Narben auch dein persönliches Lebenszeugnis. Du kannst dann berichten, was Gott an dir getan hat. Das ist dein Zeugnis. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, aber allgemein fürs Leib Christi, dass wir Narben viel mehr feiern. Dass wir, wisst, die Welt gaukelt uns vor, du musst perfekt sein, du darfst keine Zerbrechlichkeit zeigen, keine Verletzlichkeit zeigen. Ich glaube, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo wir verletzlich sein dürfen und wo wir dann uns dann nicht auf die Narben zeigen und sagen, guck mal hier, da warst du so und da warst du so, sondern dass wir auf die Narben schauen und sagen, wow, das hat Gott an dir getan. Und das dann für uns in Anspruch nehmen und selber Anteil daran haben und daran wachsen. Also, es hat ein Happy End, okay? Es hat ein Happy End für dich. Deswegen, ich will heute Morgen bewusst vielleicht auch ein bisschen provozieren. Wenn du dich irgendwie angegriffen fühlst, dann ist das vielleicht ganz gut. Kommen wir zurück zum Text. Die Verse 7 bis 11. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Was Jesus sagt ist, wenn das gesprochene Wort, das, was ich zu dir rede, durch das gesprochene Wort oder auch durch das geschriebene Wort, durch die Bibel, du das nimmst, in dir bewegst, in deinem Herzen bewegst, in deinen Gedanken bewegst und es tust, dann bist du synchronisiert, dann bist du abgestimmt mit seinem Willen, dann stehst du in seinem Willen. Was heißt das? Das heißt, wenn Jesus sagt, hey, ich will Menschen heilen, und du bewegst es in deinem Herzen und sagst, okay, Herr, du willst Menschen heilen. Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Wie gehöre ich da mit rein? Was ist mein Part darin? Und wenn dann sich die Situation ergibt, dass du für einen Kranken beten darfst und dann hingehst und sagst, okay, Herr, du willst, dass Kranke geheilt werden und ich glaube das und ich bin jetzt Teil davon und du betest für die Person, was wird dann passieren? Dann wird es geschehen. Wenn du erbittest, dann wird es zuteil werden. Warum? Weil du nicht mehr aus deiner Natur, weil ich nicht mehr aus meiner menschlichen Schwäche heraus bitte, ja, also nicht mehr bitte, Herr, schenk mir doch einen Porsche oder Herr, schenk mir ein Haus, sondern ich dann das erbitte, was eh auf seinem Herzen ist und dann wird es zuteil werden. Und das ist auch das Prinzip von dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten das und das Vaterunser nicht, weil es ein Gebet ist, sondern weil wir Teil davon sind. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Da hast du einen Part drin. Und die spannende Frage an der Stelle ist jetzt, was ist dann die Frucht? Was ist dann die Frucht? Und wir lesen, dass die Frucht an der Stelle die Gebetserhörung ist. Die Gebetserhörung ist die Frucht. Warum? Weil es ein Gebet ist aus dem Willen Gottes heraus. Weil wir das, was wir erbitten, mit ihm im Einklang ist. Und deswegen, oft frage ich mich, Jesus, warum erhörst du manche Gebete nicht? Und in dem Text ist mir dann relativ schnell klar geworden, weil ich manchmal tatsächlich Dinge frage oder erbitte, die ich mir wünsche in meiner Schwäche, in meiner fleischlichen Schwäche, wenn man es jetzt so hart biblisch ausdrücken will. Und Jesus sagt, hey, wenn du dein Wort in dir bewegst, wenn du mein Wort in dir bewegst, in deinen Gedanken, dann betest du aus meinen Überzeugungen, aus meinem Wertesystem heraus, aus meinem Glauben heraus und die Dinge werden geschehen. Und die Frucht an der Stelle ist diese Gebetserhörung. Also in diesem Kontext ist es diese Gebetserhörung. Das heißt, die Manifestation oder das Realwerden seines Willens in deinem Leben und durch dein Leben. Und das ist das, wozu du berufen bist, wozu ich berufen bin. Gottes Wille soll durch dein Leben real werden, ganz aktiv. Und das Schöne ist, dass die Frucht, die aus deinem Leben wächst, die Frucht deiner Rebe sieht anders aus als die Frucht meiner Rebe. Weil meine Rebe zum Beispiel in eine andere Richtung wächst als deine. Und unabhängig davon, in welche Richtung die Rebe wächst, wenn Menschen um diesen Weinstock laufen, werden sie überall eine Frucht finden, an der sie schmecken können, dass Gott gut ist. Halt, da fehlt was. Moment, hier. Nochmal zusammengefasst. Deine Narben qualifizieren dich, mehr Frucht zu tragen. Wir bleiben in ihm, indem wir sein Wort aufnehmen und danach handeln. Sein Wort reinigt uns und indem wir das bewegen in uns, bleiben wir an ihm und der Saft aus dem Weinstock fließt in unser Leben hinein und es bringt dann automatisch Frucht, natürliche Frucht. Du musst dich dann auch nicht mehr anstrengen. Wir sind synchron mit seinem Willen und deshalb wird er es zuteil werden lassen, was wir erbitten. Und das Ergebnis ist die Frucht, das heißt, dass dein Wille durch dein Leben und durch mein Leben real wird. Und um das Ganze abzurunden, schauen wir uns noch kurz den zweiten Teil an. Und zwar hier die Verse 14 und 15, da sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich muss ehrlich sagen, Vers 14 hat mich früher immer tierisch aufgeregt. Es hat mich richtig genervt, weil das für mich so klingt wie eine Erpressung. Also wenn du nicht machst, was ich sag, dann bist du nicht mehr mein Freund. Schon mal kommt irgendwie bekannt vor, aus der Kindheit vielleicht. Wenn du nicht tust, was ich sage, dann bist du nicht mehr mein Freund. Jesus sagt hier auf die positive Art und Weise, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Und dann, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Was hier tricky ist, dass wir müssen die Verse andersrum lesen. Also Jesus gibt Statements ab, die wir nur verstehen, wenn wir weiterlesen. Und was Jesus hier sagt ist, ich nenne dich Freund, weil ich dir nicht nur sage, was du tun sollst, sondern ich sage dir auch, warum. Ich teile mein Herz mit dir. Das war übrigens im Alten Testament nicht so. Im Alten Testament, das Volk Israel hat die Gesetze gehalten, Punkt. Wir im Neuen Bund, wir sind an Gottes Herzen dran und er sagt uns, ich will dich nicht Knecht nennen, nur dass du tust, was ich sag, sondern ich nenne dich Freund, weil ich dir sag, was mir auf dem Herzen liegt. Bill Johnson bringt in manchen Predigten einen Ausdruck, das finde ich klasse an der Stelle. Er sagt, wenn du Gottes Stimme manchmal nicht hörst, dann frag ihn doch, worüber er eigentlich sprechen möchte. Gott ist interessiert dran, dir zu sagen, was ihm durch den Kopf geht. Und das sehen wir in der Bibel ganz oft. Beim Abraham sehen wir das, beim Mose sehen wir das. Und wir, für uns gilt es tagtäglich. Für dich und mich gilt es tagtäglich. Gott will dir sagen, was ihm auf der Seele brennt, was ihn bewegt, wo du mit deiner Rebe Frucht bringen kannst, egal ob im Job. Ja, er möchte dir sagen, was er über die Firma denkt, in der du arbeitest. Er möchte dir sagen, was er über die Menschen denkt, die um dich herum sind. Und wenn wir uns mit dem eins machen und dann aus dem heraus bitten, dann werden wir sehen, dass es Frucht bringt. Und deswegen in Vers 14 sagt Jesus ja dann, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, weil er Dinge und zu uns sagt, wir das in unserem Herzen bewegen, in unseren Gedanken bewegen, wir dann dadurch an ihm dranbleiben, in ihm sind und deswegen sind wir seine Freunde. Zusammenfassend, du bist dazu bestimmt, in engster Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Du sollst an ihm dran sein. Und Jesus reinigt dich, damit du mehr Frucht bringst. Du sollst mehr Frucht bringen. Er reinigt dich durch sein gesprochenes und geschriebenes Wort. Es ist deine Verantwortung, dein Herz auf ihn ausgerichtet zu halten. Das ist ein Part, den Jesus dir überlässt. Hier geht es nicht darum, dass wir unsere Erlösung uns erarbeiten sollen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dein Herz behütest und bewahrst und ausgerichtet hältst auf ihn, dass du sein gesprochenes und geschriebenes Wort empfangen kannst, damit es in dir arbeiten kann und Frucht bringt. Du bist dazu bestimmt, beständige Frucht zu bringen, und Gott nennt dich Freund. Wenn du heute Morgen da bist und vielleicht kannst du jetzt mit dem Ganzen nicht anfangen, weil du hast jetzt mit Glauben nicht so viel am Hut, dann lade ich dich ein und möchte dir sagen, Jesus will, dass dein Leben Frucht bringt. Jesus will, dass du blühst. Und wenn du heute Morgen da bist und der du ja schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dich ermutigen, frag ihn mal, Jesus, was hast du auf dem Herzen? Wie soll mein Leben, wie soll diese Frucht in meinem Leben aussehen? Und wie kann ich mich eins machen mit dem, was eh auf deinem Herzen ist? Amen. Amen.